Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Markus Wolf am Mikrofon. Herzlich willkommen zu den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten am Mittag. Dazu gehört die gesunkene Inflationsrate in der Eurozone, die heute die Europäische Statistikbehörde verkündet hat. Außerdem die Ankündigung von Microsoft, in Zukunft seine Teams-Software nicht mehr automatisch mit seinem Office-Paket zu verknüpfen. Außerdem schauen wir auf eine Jobmesse für Geflüchtete und wir hören mehr zur Kritik des BDI, des Spitzenverbands der deutschen Industrie, an der Wirtschaftspolitik der Ampelkoalition. Und damit willkommen zu Wirtschaft am Mittag. Beginnen wollen wir aber in Frankfurt an der Börse, denn dort erreichte der DAX gestern ein weiteres Allzeithoch, beflügelt vielleicht auch von der Erwartung, dass schon bald die Zinsen sowohl in den USA als auch in der Eurozone gesenkt werden könnten. Samir Ibrahim ist unser Börsenreporter in Frankfurt. Nach dem neuen DAX-Allzeithoch gestern ging es dann erstmal rapide bergab. Ist das so der Automatismus, der kommt nach so einem Rekordwert?
Naja, Automatismus würde ich glaube ich nicht sagen, aber es kommt nicht ganz unerwartet oder es kam nicht ganz unerwartet. Es wurde im Vorfeld schon gewarnt davor, dass der Markt heiß gelaufen ist, wie man so schön sagt. Denn die Rekorde, die hier gepurzelt sind, einen Tag nach dem anderen, das war schon sehr rekordverdächtig. Das war schon mal so eine Ausnahmesituation. Und um das Ganze so ein bisschen einzuordnen, ist Stefan Risse zu mir gekommen von der Fondsgesellschaft Akatis. Herzlich willkommen. Ja, zwischenzeitlich ging es gestern mehr als 200 Punkte runter. Vorher noch mal schnell dieses Allzeithoch, wir haben es gerade eben gehört. Warum dieses Hoch vorher? Die Karten für den Börsentag, die lagen ja zu dem Zeitpunkt auch eigentlich schon auf dem Tisch. Wollte man es da einfach noch mal wissen?
Viel ist immer Markttechnik. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass am Anfang des Tages, da gingen die Kurse nämlich erstmal ganz kurz runter, viele darauf gesetzt haben, dass es runtergeht. Und das nutzen dann manchmal andere aus, weil sie wissen so, die setzen jetzt auf fallende Kurse. Und wenn die Kurse jetzt aber wieder steigen, ja, dann müssen die ja wieder ihre Short-Positionen, wie es heißt, eindecken. Und das treibt den Markt dann erstmal nach oben. Aber dann, ja, ist man wohl bei den institutionellen Anlegern, bei Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltern zusammengekommen, hat mal die Gemengelage auf den Tisch gelegt und dann doch entschieden, jetzt mal ein bisschen mehr Gewinne mitzunehmen, denn die Gewinne sind ja reichlich, die da aufgelaufen sind.
Ja, aber es waren ja nicht nur Gewinnmitnahmen, es gab ja auch handfeste Gründe dafür, dass es nach unten gegangen ist. Die US-Börsen haben es vorgemacht.
Genau, wir haben in den USA die Verluste gesehen. Das liegt vor allem auch daran, dass dort die Zinsen wieder deutlich gestiegen sind. Denn so langsam versteht der Markt, dass mit den Zinssenkungen das so eine ausgemachte Sache in diesem Jahr noch nicht ist. Ich meine, wir sind in das Jahr gestartet. Da ging man von Zinsschritten aus, 6 an der Zahl, jeweils 0,25%. Jetzt steht man irgendwo bei 3 oder 2 Zinsschritten für dieses Jahr. Und das liegt daran, dass die US-Wirtschaft sich besser zeigt als bisher erwartet. Und die Zentralbanker in ihren Reden auch deutlich machen, dass es mit den Zinssenkungen auch noch ein bisschen dauern kann. Nämlich dann, wenn die Inflation höher bleiben sollte. Und das muss man vielleicht auch noch mal erklären. Also Zentralbanken bekämpfen Wirtschaftsschwäche nicht als Selbstzweck, sondern immer nur dann, wenn eine Wirtschaftsschwäche auch zu mehr Arbeitslosigkeit führt. Die haben wir aber nicht. Weil die Babyboomer in Rente gehen, haben wir eher Arbeitskräfteknappheit. Das heißt, in der Situation kann ich mich als Notenbank voll auf Inflationsbekämpfung konzentrieren und das machen sie momentan.
Jetzt haben wir ja gestern schon eine gesunde Korrektur gesehen, wie es so schön heißt. Ab wann wird sie denn ungesund?
Wenn die Märkte jetzt nochmal so 3, 4, 5% fallen, dann sind viele Anleger, nach dem, was ich so sehe, die eben jetzt in den Markt hineingegangen sind, auch auf Kredit in den Markt hineingegangen sind, an Punkten, wo die sagen, oh, jetzt geht's wohl doch runter, wir ziehen mal die Reißleine, dann könnte sich die Abwärtsbewegung durchaus noch beschleunigen und auch mal wieder 10% erreichen. Ich meine, wir dürfen eins nicht vergessen. Ja, wenn wir die deutschen Unternehmen angucken, ja, die machen zu 80% die Umsätze nicht in Deutschland, wo die Wirtschaft nahe der Rezession ist, sondern im Ausland. Aber die Gewinne der 40 DAX-Unternehmen sind 2023 um 15% geschrumpft und nicht gestiegen. Das heißt, da ist jetzt auch wirklich viel Bewertung aufgeblasen worden. Sie ist historisch gesehen noch nicht extrem teuer. Aber dass sich da auch mal wieder was nach unten korrigiert, mich wird's nicht wundern.
Sie haben die Notenbanken und diese erwarteten Zinsschritte gerade angesprochen. Waren diese Erwartungen überzogen?
Die waren vollkommen überzogen. Ich konnte mir das nie vorstellen, dass die Zinsen so schnell und so stark in diesem Jahr gesenkt werden würden. Wie gesagt, weil der Arbeitsmarkt so gut ist. Und ich bin doch als Notenbanker quasi bescheuert, wenn ich hingehe und die Zinsen senke und mein Arbeitsmarkt ist aber noch so, dass es Arbeitskräfteknappheit gibt. Wozu führt denn das? Das führt doch dann, wenn ich die Wirtschaft dann noch ankurbel, zu stärkeren Lohnerhöhungen. Ich meine, wir kennen ja die ganzen Lohnabschlüsse der vergangenen Monate auch in Deutschland. Und dann hole ich mir diese Lohnpreisspirale. Löhne steigen, damit steigen die Kosten der Unternehmen, damit müssen sie Preise wieder anheben. Das treibt die Inflation. Die Gewerkschaften sagen, da brauchen wir wieder Ausgleich. Und das wollen die Notenbanker unbedingt vermeiden.
Jetzt haben wir die Inflationsdaten für die Europäische Union bekommen oder die Eurozone. 2,4% steht da jetzt, nicht ganz unerwartet. Was wird die EZB aus diesen Daten machen?
Die EZB hat eigentlich früher grünes Licht für Zinssenkungen als die US-Notenbank. Die amerikanische Wirtschaft läuft deutlich besser als die europäische. Und die Inflationsraten kommen hier jetzt stärker runter. Aber eines darf man mal nicht vergessen, dass die Inflationsraten jetzt runterkommen, hat viel mit Basiseffekten zu tun, weil sich Preissteigerungen jähren, jetzt schon seit Monaten. Wir haben die starken Preisanstiege gesehen ab dem Ukraine-Krieg dann. So, die Stunde der Wahrheit kommt eigentlich erst so in 3 bis 6 Monaten. Dann sind diese Basiseffekte raus und dann wird man sehen, ob wir nicht doch eine stetigere Inflation haben, die über 2% liegt.
Letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Jerome Powell heute Nachmittag vor der Stanford University, wenn ich das richtig gesehen habe. Er auch eine mit Spannung erwartete Rede, die er halten wird. Was ist denn da zu erwarten? Kann er die Rallye noch einmal anfeuern oder wird es eine weitere Korrektur geben, nachdem er sich geäußert hat?
Ich glaube, dass Jerome Powell heute Nachmittag sich genauso einlassen wird wie die letzten Male, dass er die Daten beobachten muss, dass die Inflation noch nicht da ist, wo sie ist, dass die Wirtschaft besser ist als erwartet. Er wird keine Zinssenkungsfantasie entfachen und damit auch für die Börsen keinen neuen Antrieb liefern, zumindest nicht heute Nachmittag.
Stefan Risse von Arcatis, herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und die Nachricht von einem Erdbeben in Taiwan, die kam heute Nacht, vom stärksten Erdbeben seit 25 Jahren. War das auch an der deutschen Börse oder an den Börsen in Asien ein Thema?
Ja, durchaus. Jedenfalls in Asien. Die Börsen reagieren auf sowas ja immer sehr empfindlich wie Seismographen. Dann gab es eben auch die Meldung, Halbleiterwerte mussten evakuiert werden. Der Kurs von Semiconductor beispielsweise geriet ordentlich ins Wanken, ist am Ende aber mit einem Kurs plus von 3% aus dem Handel gegangen, weil dann klar wurde, nein, es kann weitergearbeitet werden.
Und schauen wir noch nach Deutschland. Wie hat sich der Gesamtmarkt entwickelt und auch wie hat sich VW entwickelt? Denn da gab es eine gute Nachricht nach der Ernüchterung über schleppende E-Auto-Verkäufe.
Ja, der Gesamtmarkt leicht im Plus 0,2%, aktuell bei 18.314 Punkten. VW mit vorne dabei bei 1,7% im Plus nach den Zahlen aus den USA. BMW übrigens auch, 2,8% stehen hier auf der Uhr. Auch da gab es gute Zahlen.
Und zum Schluss schauen wir noch auf Euro, den Anleihemarkt und auf den Goldpreis.
Ja, der Euro bei 1,0780 $, die Umlaufrendite auf 2,43% gestiegen und der Goldpreis tendiert aktuell seitwärts bei 2270 US-Dollar je Feinunze.
Vielen Dank an Samir Ibrahim in Frankfurt. Microsoft ist eines der bekanntesten und eines der mächtigsten Technologieunternehmen der Welt. Und bekannt und mächtig ist das Unternehmen unter anderem deshalb geworden, weil es viele seiner Softwareprodukte miteinander verbunden hat. Hat ein Nutzer also in der Vergangenheit zum Beispiel das Microsoft Office-Paket installiert, dann wurde auch automatisch die Video- und Chat-Software Teams mit installiert. Microsoft hat quasi ungefragt andere Softwareteile mitgeliefert. Doch damit ist jetzt Schluss, denn seit die EU-Kommission wegen dieser Praxis ein Kartellrechtsverfahren prüft, hat Microsoft angekündigt, das Office-Paket ab sofort nur noch separat von Teams zu verkaufen. Was heißt das jetzt für Verbraucherinnen und Verbraucher? Darüber konnte ich vor der Sendung mit dem Experten für IT-Verbraucherschutz Dennis Kenji Kipka von der Hochschule Bremen sprechen. Hallo Herr Kipka, danke für Ihre Zeit.
Hallo.
Hat Sie denn diese Ankündigung von Microsoft überrascht, dass Teams und Office jetzt entflochten werden sollen?
Also nicht wirklich, muss man ehrlicherweise sagen. Das ganze Verfahren rollt ja jetzt auch schon seit letztem Jahr im Juli und es gab ja auch bereits mehrere Anzeichen dafür, dass dies passieren könnte. Also wir haben ja die kartellrechtlichen Bedenken gehabt, auf denen das Ganze fußt und die Europäische Kommission hat ja Microsoft Produkte im Jahr 2023 eben wegen dieses Verdachts einer marktbeherrschenden Stellung untersucht und die Befürchtung war eben ganz zentral, dass diese Integration von Teams in Office eben dazu führen könnte, dass der Zugang erschwert wird. Das ist auch geschehen und wir haben ja auch Beschwerden von Konkurrenten wie Slack gehabt. Und wir haben ja last but not least auch gesehen, dass die Entwicklung des Kommunikationsmarktes, gerade im Bereich Teams, sich seit der Corona-Pandemie regelrecht potenziert hat. Also sehr, sehr viele Unternehmen nutzen mittlerweile Teams. Und da hat man auch mittlerweile deswegen auch feststellen können, dass eben diese Entkopplung der Produkte, also Microsoft Office, Microsoft Teams, eine ganz, ganz große technische Herausforderung ist, die dann eben letzten Endes auch zu diesen juristischen Bedenken geführt hat.
Und diese Entkopplung kommt aber jetzt weltweit. In Europa ist sie ja schon länger so, dass Microsoft das sozusagen separat verkauft. Welche Folgen hat es denn jetzt konkret für Verbraucherinnen, Verbraucher und Unternehmen? Müssen die jetzt sozusagen zwei Einzelpakete kaufen und separat Teams und Office einmal kaufen?
Ja, also wie sich die Auswirkungen konkret darstellen, das liegt natürlich auch zuvorderst an Microsoft. Und Sie haben ja auch richtigerweise angesprochen, was passiert in der Preispolitik. Das weiß man zurzeit natürlich noch nicht. Ich persönlich halte die Einschränkung oder an der Stelle auch die Auswirkungen auf die Verbraucher für verhältnismäßig gering, weil es ja dort zurzeit auch schon der Fall ist, dass man ja kostenlose 60-minütige Besprechungen durchführen kann und deswegen wahrscheinlich das Produkt an der Stelle weiter genutzt wird, was natürlich dann im Sinne des Software Bundlings nicht besonders positiv ist, aber wahrscheinlich bei den Verbrauchern erstmal gar nicht so ankommt. Interessanter ist natürlich die Sicht, die die Unternehmen dort haben. Und da ist es so, dass die Abhängigkeit definitiv besteht und ja auch Kundenstrukturen von Microsoft im Hinblick auf Office und Teams seit Jahren bereits aufgebaut wurden. Und das ist ja auch gerade das kartellrechtliche Problem. Das heißt, selbst wenn Microsoft jetzt diese Entflechtung nicht nur in der Europäischen Union, sondern weltweit durchführt, könnte man sagen in der Theorie, wir nehmen höhere Kosten für Teams, ohne dass eben extrem viele Unternehmen perspektivisch abwandern würden. Und ein Husarenstück wäre natürlich, wenn man jetzt so ein bisschen den Blick auch in die Glaskugel wagt, ist, dass Microsoft sagt, okay, wir bieten Teams und Office dann nunmehr als Einzelpakete an, aber insgesamt dann zu einem niedrigeren Preis als das Bundle. Und dadurch würde natürlich dieser Effekt, den wir haben, dass auch alternative Unternehmen wie zum Beispiel Slack, die sich ja gerade deswegen auch beschwert haben, auf dem Markt Fuß fassen können, wiederum ad absurdum geführt werden.
Also gäbe es sozusagen gar keinen Preiseffekt dann in dem Sinne. Kennen Sie denn andere IT-Unternehmen, die so systematisch Softwarepakete verflechten wie Microsoft, oder ist das ein spezielles Microsoft-Problem, sag ich mal?
Also über Microsoft sprechen wir natürlich insbesondere, weil Microsoft auf dem Office-Markt, und das betrifft jetzt nicht nur Teams, sondern sämtliche Produkte, die in diese MS Office Suite reinfallen, im globalen Bereich nahezu eine Monopolstellung besitzt. Aber Kartellverfahren gegen Big Tech, und dazu zähle ich jetzt auch Microsoft, sind eben nichts Neues. Also in den USA, der EU, hat es durchaus schon zahlreiche Verfahren gegeben, die in den letzten Jahren wegen des Ausnutzens eben einer solchen marktbeherrschenden Stellung eingeleitet wurden. Also gegen Amazon, Facebook, aber letzten Endes auch gegen Apple. Und wenn wir jetzt mal den Blick speziell auf Software wagen, ja, Adobe zum Beispiel ist ein sehr guter Kandidat. Also Adobe verwendet ja Creative Cloud. Das ist ein Softwarepaket, was eben zahlreiche Anwendungen aus dem Adobe-Universum miteinander verbindet. Oracle, aber letzten Endes sogar deutsche Unternehmen sind davon betroffen. Also SAP, da haben wir zwar jetzt kein laufendes Kartellverfahren, aber die SAP Business Suite im Unternehmensbereich, das ist ein ganz großes Beispiel dafür, dass wir ein Softwarepaket haben, das eben viele Anwendungen miteinander verbindet und quasi dadurch die ganze Lieferkette abzudecken versucht. Finanzwesen, Personalwesen, Vertrieb, Produktion. Und das ist deswegen kein Microsoft-spezifisches Problem, aber weil Microsoft eben so groß ist, ist es ein ganz besonderes Problem, das wir hier sehen.
Es dürfte also weiter viel Stoff für kartellrechtliche Prüfungen gegen große Softwareunternehmen geben. Das waren Einschätzungen von Professor Dennis Kenji Kipka. Und wir wechseln von der globalen Tech-Industrie zum deutschen Mittelstand, zu den deutschen Maschinenbauern. Die Branche ist enorm exportabhängig und leidet seit Monaten unter einer Mischung aus schwachen Auftragseingängen aus dem Ausland und hohen Energiekosten. Zumindest die Energiekosten haben sich ja wieder etwas normalisiert. Wie es um die Aufträge steht, das hat heute der Maschinenbauverband VDMA präsentiert. Mischa Erhardt zu den weiter mauen Zahlen.
Nachdem die Aufträge im Maschinenbau schon im Januar um 10% zurückgegangen waren, sind sie im Februar ebenso um 10% eingeknickt. Besonders ausgeprägt ist die Auftragsflaute im Inland und den Euroländern.
Der Jahresstart fällt erwartungsgemäß nicht gerade berauschend aus.
Bringt das Ralf Wiechers auf den Punkt. Er ist Chefvolkswirt des Maschinenbauverbandes VDMA.
Das erklärt sich zum einen mit der vergleichsweise noch besseren Vergleichsbasis im Frühjahr 2023. Zum anderen fehlt es aber noch an nachhaltigen Impulsen aus wichtigen Märkten. Wir sehen lediglich im Auslandsgeschäft eine Bodenbildung, aber jetzt noch keinen wirklichen Wendepunkt. Ja.
Der Verband vertritt 3.600 Maschinenbauunternehmen. Hierzulande zählt die mittelständisch geprägte Branche rund 1,2 Millionen Beschäftigte. Gemessen an den Umsätzen sind die Maschinenbauer noch vor der chemischen Industrie der zweitwichtigste Industriezweig nach der Autobranche. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Ja, diese Branche ist sehr, sehr wichtig. Die dominiert gerade, was die Familienunternehmen anbelangt, gerade in vielen ländlichen Gebieten, also äußerst wichtig für die deutsche Wirtschaft.
Wie andere Industrien auch, leidet die Branche allerdings unter der schwächelnden Konjunktur. Im letzten Quartal des Jahres und wahrscheinlich auch zu Jahresbeginn dürfte die Wirtschaft schrumpfen. Erst in der zweiten Jahreshälfte rechnen Ökonominnen und Wirtschaftsforscher mit einer Belebung.
Die Auftragseingänge zeigen zwar noch nach unten, aber die mehr nach vorne schauenden Stimmungsindikatoren, da sieht man schon eine gewisse Aufwärtstendenz. Denken Sie an das IFO-Geschäftsklima beispielsweise. Oder in vielen anderen Ländern, zuletzt auch in China, sind die Einkaufsmanager optimistischer geworden. Und das alles spricht dafür, dass wir irgendwann ja im Sommerhalbjahr ein Ende der Rezession sehen werden, eine gewisse Aufwärtsbewegung.
Der IFO-Geschäftsklimaindex ist zuletzt im Februar und März gestiegen und hat sich damit etwas aus dem Stimmungstal herausbewegt. Im Maschinenbau wirken solche konjunkturellen Veränderungen allerdings noch einmal mit Verspätung. Daher spricht VDMA-Chefvolkswirt Ralf Wiechers noch nicht in Dur, sondern eher in Molltönen.
Ich möchte in dieses Dur-Geschäft noch nicht richtig einsteigen, eher noch Moll. Vielleicht mischen sich die ersten Dur-Töne hinein. Aber der Maschinenbau ist ein Spätzykliker. Wenn also die Forschungsinstitute für das zweite Halbjahr bei einem Nullwachstum insgesamt erste Dur-Töne hier merken, dann wird sich das bei uns natürlich erst zeitverzögert dann niederschlagen.
Und zu den nicht ganz rosigen Aussichten bei den deutschen Maschinenbauern kommt auch deutliche Kritik des Spitzenverbands der deutschen Industrie, des BDI, an der Ampelkoalition Johannes Kuhn dazu.
BDI-Präsident Siegfried Russwurm erneuert in der Süddeutschen Zeitung seine Kritik an der Bundesregierung und wird dabei deutlich. Was den Wirtschaftsstandort Deutschland betreffe, seien die beiden Ampeljahre zwei verlorene Jahre gewesen. Russwurm kritisiert, dass die Wirtschaftsverbände mehr als 400 Vorschläge zur Entbürokratisierung vorgelegt hätten. Von denen habe die Bundesregierung ganze 11 umgesetzt. Und ein Brief mit Reformvorschlägen sei aus dem Kanzleramt noch nicht einmal beantwortet worden. Letzteres will die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann nicht so stehen lassen.
Der Bundeskanzler hat ja auch den Brief der Wirtschaftsverbände, auf den Herr Russwurm, wenn ich mich recht erinnere, auch Bezug nimmt, zur Kenntnis genommen und hat sich im Münchner Spitzengespräch im vergangenen Monat mit den Verbänden ausführlich dazu ausgetauscht. Es wird ein Austausch sein, der auch fortgesetzt wird.
Doch Russwurms Kritik an der Bundesregierung geht noch weiter. Das sogenannte Wachstumschancengesetz sei nur ein Gesetzchen, rechnet Russwurm vor. Das Entlastungsvolumen sei zu gering, die Frist für die Zusatzabschreibungen von Investitionsgütern bis Ende des Jahres viel zu knapp bemessen. Der BDI-Chef verlangt eine ehrliche Debatte darüber, welche Industrien sich Deutschland angesichts der veränderten Weltlage noch leisten könne und wolle. Die Forderung nach einem klaren Kompass in der Wirtschaftspolitik hatten vergangene Woche auch die Vertreter der größten Wirtschaftsinstitute erhoben. So hatte Thorsten Schmidt vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung bei der Vorstellung der wirtschaftlichen Gemeinschaftsdiagnose erklärt.
Man muss sich halt einmal entscheiden und sagen, wir reformieren das Steuersystem, geben dafür Anreize, in Deutschland zu investieren. Und wer zu diesen Bedingungen in Deutschland nicht investieren möchte, der kann das dann eben außerhalb Deutschlands tun.
Makroökonomisch bessere Nachrichten ergeben sich aus der Inflationsrate. Die sank im März bekanntlich auf 2,2%, wie das Statistische Bundesamt gestern mitgeteilt hatte. Sebastian Dulin, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung IMK in der Hans-Böckler-Stiftung, gibt sich im Deutschlandfunk überzeugt, die Zeiten hoher Inflationsraten sind vorerst vorbei.
Ist es möglich, dass wir jetzt noch ein paar kleinere Schwankungen sehen, dass es noch mal ein paar Zehntelprozentpunkte hoch und wieder runter geht? Mhm. Aber die Zeiten wirklich hoher Inflation, wie wir sie gesehen haben, mit Raten von 8 oder fast 9%, das ist endgültig vorbei.
Das habe wiederum Folgen für die Tarifauseinandersetzungen. Denn wenn die Inflation im Zielkorridor der Europäischen Zentralbank bleiben sollte, schwächt dies das Argument der Arbeitnehmer, man müsse Inflation durch hohe Lohnabschlüsse ausgleichen. Dulin, dessen Böckler-Stiftung als gewerkschaftsnah gilt, prognostiziert.
Also es wird dieses Jahr noch einige relativ hohe Tarifeinigungen geben und danach wird sich das aus meiner Sicht wieder etwas normalisieren, weil ein Teil dieser Tarifabschlüsse war ja einfach eine Reaktion auf die hohe Inflation, um eben Kaufkraft zu sichern. Und wenn die Inflation nicht mehr so hoch ist, dann gibt es auch keinen Grund mehr, ganz so hohe Lohnabschlüsse zu vereinbaren.
Johannes Kuhn. Vor etwa einem halben Jahr verkündete SPD-Bundesarbeitsminister Hubertus Heil größere Anstrengungen, um Flüchtlinge schneller in Arbeit zu bringen. Einen Jobturbo. Claudia van Laak hat sich auf einer Jobmesse umgehört, wie der geplante Jobturbo für Geflüchtete anläuft.
Der Andrang ist groß in der Agentur für Arbeit Neukölln. Über 1000 Geflüchtete haben eine verbindliche Einladung für diese Jobmesse erhalten. So auch der Iraker Salih Murad. Er ist zwar schon 36 Jahre alt, denkt aber trotzdem darüber nach, eine Ausbildung zu beginnen.
Man kann das nicht richtig Stelle finden in Deutschland ohne Ausbildung.
Um als Fachkraft zu arbeiten und entsprechend zu verdienen, braucht man eine Ausbildung, hat er gelernt. Und deshalb steht er jetzt am Stand des Automobilzulieferers Freudenberg, lässt sich deren Ausbildungsberufe erklären, zum Beispiel den Industriemechaniker.
Reparaturen von Maschinen, aber
3,5 Jahre, ja, das ist in Deutschland so.
Salih Murad scheint nicht so ganz überzeugt. Am Ende der Ausbildung wäre er ja dann schon 40 Jahre alt. Vielleicht doch direkt in den Job einsteigen? Jan Bühler würde ihn sofort einstellen. Er ist Inhaber eines Sicherheitsunternehmens.
Wir suchen zu sofort tatsächlich. Also wir können natürlich mit einer gewissen Vorlauf von ungefähr 10 Tagen, Erstellung Arbeitsvertrag, Einkleidung, wir suchen grundsätzlich zu sofort.
Allerdings stellt das Sicherheitsunternehmen nur diejenigen ein, die bereit sind, im Schichtdienst zu arbeiten, auch am Wochenende. Murad winkt ab.
Samstag und Sonntag schöne Sachen, Party, Fußball und viele Aktivitäten.
Am Wochenende will er Party feiern und Fußball spielen. Deshalb lehnte Salih Murad das Jobangebot ab und sucht weiter. Seit 8 Jahren lebt der Iraker in Deutschland und so lange kennt er auch keinen normalen Arbeitsalltag mehr. Ein großes Problem weiß Mario Lewald, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Berlin Süd.
Wenn jemand wirklich so lange aus dem Arbeitsmarkt raus ist, dann muss man ja auch sagen, welche Fähigkeiten hat er noch? Und dann geht es ja auch um Struktur und dann hat sich das entfernt von dem, was am Arbeitsmarkt auch gefordert ist.
Die Jobmesse in Neukölln ist Teil des von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil verkündeten Jobturbos. Die Arbeitgeber halten den Jobturbo grundsätzlich für richtig, machen allerdings Druck auf die Arbeitsagentur. In einer Stellungnahme für den Deutschlandfunk heißt es, Zitat,
seit dem Start des Jobturbo haben die Unternehmen zusätzlich sehr viele Stellen für Zugewanderte an die Arbeitsagenturen und Jobcenter gemeldet. Wir hoffen sehr, dass die Stellen auch besetzt werden können.
So hoffen die Arbeitgeber auf mehr ukrainische Kriegsflüchtlinge, die eine Arbeit aufnehmen. Als Teil des Jobturbos haben sich jetzt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und der ukrainische Botschafter Oleksiy Makejew in einem offenen Brief an alle Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland gewandt. Nehmen auch sie eine Arbeit auf, heißt es dort, auch wenn der Einstieg ins Arbeitsleben nicht immer im angestrebten Beruf möglich sein wird.
Ein Beitrag von Claudia van Laak. Und am Schluss der Sendung schauen wir noch einmal in die Kommentarspalten der Wirtschaftspresse.
Die Süddeutsche Zeitung betrachtet den E-Automarkt. Die große Euphorie beim Verkauf von E-Autos ist weg, keine Frage. Und das nicht erst nach dem Ende der staatlichen Förderung in Deutschland. Einen großen Teil der Verantwortung am schleppenden E-Auto-Verkauf tragen aber die deutschen Hersteller selbst. Sie haben derzeit schlicht nicht die richtigen Fahrzeuge im Angebot, um den lahmenden Markt anzukurbeln. ADAC-Präsident Christian Reinicke hat recht, wenn er fordert, wir brauchen kleine und bezahlbare E-Autos gerade für die Städte. Der ADAC hatte sich zuletzt auf die Suche nach reinen E-Autos unter 30.000 Euro gemacht, was auch nicht super billig ist, und hat ganze 4 gefunden, aber kein einziges deutsches. Der oberste deutsche Autolobbyist Reinicke stellt deshalb fest, vielleicht stimmt was nicht am Geschäftsmodell der deutschen Hersteller. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung geht auf die Inflation ein, die im März nur noch um 2,2% gestiegen ist. Für private Haushalte ist das eine willkommene Entlastung. Energie wurde zuletzt etwas billiger, kostet aber immer noch 42% mehr als vor 3 Jahren. Der Inflationsschock der vergangenen Jahre wirkt nach. Seit 2021 stiegen die Preise in Deutschland im Durchschnitt um 18%, getrieben überwiegend von höheren Energie- und Nahrungsmittelpreisen im Gefolge des russischen Krieges gegen die Ukraine. Für die Europäische Zentralbank ist das vergossene Milch, weil Preisstabilität geldpolitisch als niedrige Teuerung, nicht aber als stabile Preise definiert ist. Der Verbraucher indes merkt Tag ein Tag aus, dass das Preisniveau gestiegen ist und im Ganzen auch nicht mehr sinken wird. Über schwachen Konsum darf man sich da nicht wundern.
Und das war Wirtschaft am Mittag für heute. Diese Sendung finden Sie auch wie immer in der Deutschlandfunk-Audiothek-App und auf allen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Markus Wolf. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft.